Vielleicht kennst du das. Du bist eigentlich gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt, aber deine Haut lässt dich einfach nicht in Ruhe. Sie ist irritiert, gerötet oder fängt genau dann an zu jucken, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. In solchen Momenten fühlt man sich einfach nur unwohl, oder? Umso wichtiger ist es, die Haut nicht erst zu unterstützen, wenn es brennt, sondern auch auf eine Pflege zu setzen, die auch im Alltag zu ihr passt. Genau hier setzt die Calming Relief AI-Creme an. Sie gibt deiner Haut genau die Pflege, die sie braucht, um beruhigt zu sein. Physiogel nutzt dabei die Biomimetik-Technologie. Kurz gesagt, die Creme ahmt die natürliche Struktur deiner Haut nach und hilft ihr so, deine Hautbarriere wieder zu stärken und zu regenerieren. Das sorgt für die Beruhigung, die du brauchst, um den Kopf wieder frei zu haben für das, was dir gerade wichtig ist. Du kannst dich dabei auf über 30 Jahre klinisch fundierte Expertise verlassen. Die Creme ist kortisonfrei, verzichtet auf potenziell reizende Inhaltsstoffe und nimmt deiner Haut spürbar den Stress. Probier es mal aus. Du kannst die Creme jetzt kostenlos ausprobieren. Den Link und alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Die Menschen merken, dass etwas mit ihrer Ernährung nicht stimmt. Und dann machen sie den folgenschwerenden Fehler. Dann sagen sie, ja, ich gleiche das aus mit Supplementen. Und das ist falsch. Das ist falsch, weil wenn die Ernährung nicht gut ist, dann gleiche ich es nicht aus mit der Gießkanne von Vitaminen und Spurenelementen. Das funktioniert nicht.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
In den Drogerien und Apotheken gibt es ganze Regalmeter voll mit Nahrungsergänzungsmitteln. Da weiß man wirklich nicht, wonach man greifen soll und ob man überhaupt danach greifen soll. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, weil auch die sozialen Medien geflutet werden mit Tipps von Influencern, was man alles kaufen soll. Und ich habe Matthias Riedel hier zu Gast. Hallo Matthias.
Ja, hallo Elisabeth.
Der wird uns das heute einordnen. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße Matthias, der Ernährungsdoc ist, ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg, außerdem Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund und Geschäftsführer der MyFoodDoctor App. Und natürlich haben wir auch wieder eure Fragen. Matthias hat eine aktuelle Studie mitgebracht und wir haben am Ende wieder ein schönes Rezept. Ja, Matthias, Nahrungsergänzungsmittel, also früher habe ich sowas gar nicht gekannt, aber heutzutage entkommt man ja denen gar nicht mehr.
Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Also ja. Das ist ja eine endlose Liste und es gibt unterschiedliche Konstellationen, Dosierungen, ja. A, B, C, D, Vitamine, alles Mögliche.
Was zählt denn überhaupt alles zu den Nahrungsergänzungsmitteln?
Ja, also letztlich Vitamine, klar, Mineralien, Spurenelemente, aber auch bestimmte Fette, Omega-3-Fettsäuren, Probiotika, Proteinpulver, also das sind Makronährstoffe, die man isoliert zu sich nimmt. Kollagen wird auch gehypt,
Hyaluron.
So, genau. und dann natürlich ein Meer von pflanzlichen Produkten, Mariendistel und alles Mögliche. Also es ist ein endloser Bereich, wobei die Produkte alle nicht gleich sind. Die sind anders gemischt, haben andere Dosierungen. Es ist tatsächlich Also es ist eigentlich total unübersichtlich. Ja.
Gab es das immer schon? Also es gab immer schon welche, aber gab es das in dieser Fülle, wie das heute
der
Fall ist?
Nein, der Markt steigt stetig wie so ein Flugzeug im Steigflug an und wird immer mehr. Ich habe mal hier geguckt, die Blockbuster sind offenbar Vitamin A, was mich wundert. Weil es ist ein fettlösliches Vitamin und D auch. Es sind fettlösliche Vitamine, die man auch nicht wieder los wird, wenn man davon zu viel zu sich nimmt. Und Vitamin A-Mangel ist eigentlich auch nicht verbreitet. Und Magnesium. Das sind so die super Blockbuster. Dann kommt Vitamin B, dann kommt Eisen und dann kommen die anderen Vitamine. Also von den Vitaminen sind das so die Blockbuster. Es wird immer mehr. Und die Menschen merken, dass etwas mit ihrer Ernährung nicht stimmt. Und dann machen sie den folgenschwerenden Fehler, dann sagen sie, ja, ich gleiche das aus mit Supplementen. Und das ist falsch. Das ist falsch, weil wenn die Ernährung nicht gut ist, dann gleiche ich es nicht aus mit der Gießkanne von Vitaminen und Spurenelementen. Das funktioniert nicht.
Aber es wird ja gemacht. Also
ja.
Schau dich mal um, egal wie sie alle heißen, die Drogeriemärkte, das Regal ist breit.
Ja,
es ist. Da gibt es irgendwo, gibt es in der Nähe die Pflaster und dann ist alles, also alle Vitamine und so genau gucke ich mich dann immer nicht um, weil ich da sehr, sehr sparsam bin bei solchen Sachen. Ich habe nur, ich nehme Vitamin D auf Empfehlung.
Richtig, nach Messung.
Ja,
und genauso muss man es auch machen. Wenn man ein Präparat nimmt, muss man einen Grund dafür haben, man muss einen Mangel ausgleichen, der durch normale Ernährung nicht ausgleichbar ist. Das heißt, wenn wir einen Mangel haben, und das sehen wir übrigens in der Praxis immer mehr, dass B-Vitamine fehlen, einzelne Vitamine fehlen, weil die Leute sich immer einseitiger ernähren. Es gibt immer mehr Menschen, die auf dies verzichten und das verzichten, die das nicht vertragen und das nicht vertragen und insgesamt auch vom Falschen zu viel und vom Richtigen zu wenig essen, sodass wir bei unseren Ernährungspatienten im Medikum Hamburg immer auch eine Vitaminanalyse machen und wir werden immer häufiger fällig. Dann ist für uns aber der nächste Schritt zu gucken, woran liegt das? Liegt es an einer Erkrankung? Ist der Bedarf erhöht? Liegt es an einer einseitigen Ernährung? Und dann gehen wir an die Ernährung ran. Erst dann, wenn das nicht geschafft wird, dann denkt man über einzelne Präparate nach. Ja, das machen wir auch. Das ist dann erst an dritter Stelle und eben nicht gießkannenmäßig. Man muss auch bedenken, dass diese Nahrungsergänzungsmittel häufig 100, 200, 300% des Tagesbedarfs beinhalten. Mit welcher Begründung? Ja?
Viel hilft viel.
Ja, genau. Und ich meine, das ist Bauernfängerei tatsächlich. Und das gehört sich nicht. Das finde ich nicht gut.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Nahrungsergänzungsmittel und einem Medikament?
Ja, also die Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel nach dem Recht und Medikamente dürfen wenige Prozentpunkte abweichen von dem versprochenen Inhalt und haben eine ganz definierte Zusammensetzung, die auch eingehalten werden muss. Das gilt für die Nahrungsergänzungsmittel sämtlich nicht. Da kann jeder reinmachen, was er will.
Das heißt, da habe ich einfach nicht diese großen Hürden, was
die
Zulassung
da,
betrifft.
Da können Verunreinigungen sein, wenn das aus dem Ausland kommt oder hier sein. Da können Schwermetalle drin sein. Da können extrem hohe Dosierungen sein. Beispiel, das Bundesamt für Risikobewertung empfiehlt Kurkuma nur 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. So, und in manchen Kapseln sind schon über 300 Milligramm drin. Ja? Also wenn ich nur 3 Milligramm pro Kilogramm am Körpergewicht am Tag zu mir nehmen darf, dann wären das für mich bei 70 Kilo 210. Aber wenn ich schon eine Tablette nehme, habe ich 300 Milligramm. Das ist dann zu viel. Und für dich, weil du noch weniger wiegst, wäre das Doppelte fast von dem, was man zu sich nehmen sollte. Und es ist eben einfach auch ein Medikament mit möglicherweise leberschädigender Wirkung. Das darf man nicht vergessen. Also viele denken, es kommt aus der Natur, also ist es unschädlich.
Nee, die Natur kann einen auch locker umbringen,
so.
Wenn man Knollenblätterpilz isst oder einen Fliegenpilz oder ja.
Also wir haben in der Ausgabe 3, der ist dich gesund, mal für Kurkuma das zusammengestellt. Also das fand ich ganz toll. Die Kollegin hat das einmal alles zusammengesucht. Es ist ja ein altes Ayurveda-Heilmittel. Ja? Und das ist auch bewiesen und hat auch tatsächlich wirkt sich gegen Krebs aus. Ja? Auch Gelenkentzündungen profitieren davon. Es ist auch ein Longevity-anti-entzündliches Präparat. Aber wenn ich davon zu viel nehme, kann ich auch Kopfschmerzen bekommen beispielsweise, Leberschädigungen. Und ich kann beispielsweise auch mir den Magen-Darm reizen und eine Speiseröhrenentzündung und Magen-Darm-Reizung dadurch fördern. Das muss man im Auge behalten und gerade das ist dosisabhängig. Sieht toll aus, ne? Mhm. Aber am besten, wir machen es ins Essen. Mhm. Dann ist eine Überdosierung schwer möglich, weil es dann ja einfach zu scharf schmecken würde. Ne?
Mhm. Okay. Aber jetzt hast du gerade gesagt, man kann da reintun, was man will. Wer prüft denn dann diese Nahrungsergänzung?
Niemand? Niemand. Nur der Hersteller selber. Und das macht die Sache ja, also da muss ich jetzt, glaube ich, wirklich, da muss man, so naiv, glaube ich, ist niemand, dass er sagt, ja, der Hersteller, der will nur unser Bestes. Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Wir wollen
ein Produkt verkaufen.
Ja.
Das will ich auch niemandem vorwerfen, aber es handelt sich um ein Produkt, das vermeintlich gesund uns gesünder machen soll und dann darf es uns nicht schaden. Und das ist ein Grundsatz, der dabei nicht zu stark, nicht stark genug beachtet wird.
Was ist denn mit diesen ganzen Proteinpulvern, die so beliebt sind? Gilt das auch als Nahrungsergänzungsmittel oder ist das ein Nahrungsmittel?
Ja, also die gelten streng genommen, diese Proteinpulver und auch Nahrungsergänzungsmittel zählen halt zu den Lebensmitteln. Und damit unterliegen sie keiner strengen Kontrolle und unterliegen einfach nur dem Lebensmittelrecht und müssen halt beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit angemeldet werden. So. Aber es ist kein Wirksamkeitsnachweis nötig. Der Hersteller trägt zwar die Verantwortung, ja. Aber es gibt keine festgelegten Höchstmengen. Das ist allein schon eine Sache, die nicht geht. Und die Mengenabweichungen sind bis zu 50% erlaubt. Also das ist schon sehr, wenn du tankst und da hast du jetzt 10 Liter oder 5 drin, so genau muss man es nicht nehmen. Also das deutet schon auf eine ziemliche, es ist ziemlich wischiwaschi, die Kontrolle dieses Bereichs.
Gibt es denn Nahrungsergänzungsmittel, die wirklich vor Krankheiten schützen?
Ja, da befinden wir uns dann aber im Bereich zum Beispiel von studienbasierten Nahrungsergänzungsmitteln, die auch von Ärzten empfohlen werden. Das muss man nochmal unterscheiden. Es gibt so dieses allgemeine Wischiwaschi, nimm das mal, dann wirst du irgendwie wischiwaschi gesund oder bleibst gesund. Aber wir haben zum Beispiel, und dafür habe ich auch eine Studie übrigens, habe ich eine mitgebracht, ganz gezielte Indikationen. Wir kennen zum Beispiel ganz bestimmt, aber das muss man immer mit seinem Arzt besprechen, Menschen, die zu weißem Hautkrebs neigen, dafür gibt es Vitamin B-Empfehlungen, die man zu sich nehmen soll, um die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung eines weißen Hautkrebs zu vermindern. Mhm. Ja, das ist tatsächlich präventiv wirksam nach der Studienlage. Und für Menschen, die eine Makuladegeneration, also eine Degeneration des wichtigsten Sehzentrums im Auge erleiden würden, weil das in der Familie vorkommt, für die gibt es ganz bestimmte Präparate, da ist Omega-3 drin, das unterstützt die Gesundheit der Netzhaut. Da sind zwei sekundäre Pflanzenstoffe drin, wie Zeaxanthin zum Beispiel. Und dann ist da noch Vitamin C drin und Zink. Das ist eine ganz bestimmte Kombination von Mineralien, Vitaminen und Omega-3 und diesen sekundären Pflanzenstoffen, Lutein und Zeaxanthin. Diese beiden sekundären Pflanzenstoffe, die auch im grünen Gemüse drin sind, wie zum Beispiel jetzt in Bohnen, aber auch in Mais, sind diese Substanzen enthalten. Da weiß man, das kann das hinauszögern und das ist tatsächlich eine richtige Empfehlung. Mhm. Das würde ich auch so sagen und da gibt es einen ganz klaren Grund dafür und auch Studien, die das belegen. Das wird der Augenarzt, der Hautarzt oder der Ernährungsmediziner dann auch sagen und das muss man mit solchen Ärzten auch besprechen. Aber so wischiwaschi was zu nehmen, davon rate ich dringend ab, weil wir auch Nebenwirkungen uns einhandeln können. Eine besondere Gruppe sind noch die Schwangeren. Für die Schwangeren wird immer empfohlen, Omega-3, Folsäure und noch ein paar andere, Jod beispielsweise, auch in einem ganz bestimmten Verhältnis zu nehmen. Wobei sich die derzeit auf dem Markt befindlichen Präparate alle nicht so richtig zufriedenstellend sind. Es gibt nicht das Präparat, wo ich sagen würde, das ist für Schwangere ideal, aber Schwangere sollten Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um das Outcome für ihr Kind so gut wie möglich zu gestalten.
Okay, jetzt hast du ja selber schon Kurkuma erwähnt, wo ganz klar gesagt wird, eine bestimmte Menge, aber nicht mehr. Was gibt es denn sonst noch für Gefahren durch Nahrungsergänzungsmittel? Also wo kann ich mich wirklich richtig schädigen, obwohl ich mir was Gutes tun möchte?
Also am wichtigsten, und das habe ich auch erlebt bei Patienten, also nicht meinen Patienten, aber die sind dann zu mir gekommen, ist Vitamin D. Vitamin D-Überdosierung kann zur Nierenschädigung führen und zum Nierenversagen. Es ist ganz ernst zu nehmen, deshalb darf man das nur nach Kontrolle nehmen, nicht einfach so. Es gibt bei Vitamin A, also gerade bei den anderen fettlöslichen Vitaminen wie A, ist auch fettlöslich, gibt es auch akute Vergiftungen sogar.
Weil du ja gesagt hast, das sei eines der Medikamente,
was viel verkauft wird.
Nahrungsergänzungsmittel, was ganz viel verkauft wird.
Ja, und wir finden selten einen Mangel.
Ja,
also,
aber
wundert mich, ja. Also da gibt es ja die Story, dass die Eisbärenleber so Vitamin A reich ist, dass wir sie nicht essen dürften, dass schon ein Schnitzel Eisbärenleber zu viel für uns wäre. Also was man noch bekommen kann, ist zum Beispiel von einer Überdosierung von einer längerfristigen Überdosierung von Vitamin B6 nervenschädigend, Schädigungen, die auch bleibend sein können, bis hin, dass man im Rollstuhl landet. Und viele kommen nicht da drauf. Ja. Vitamin C kann Blähungen, Durchfall machen. Vitamin D hatten wir schon. Vitamin E kann Blutungen fördern, beispielsweise eine Überdosierung, ist auch ein fettlösliches Vitamin. Und bei Vitamin D, B3 kann es zu Nesselsucht auch kommen und zu Hautreizungen, Hitzegefühl. Und also es sind so ein paar Beispiele. Und wenn ich das auch noch in so einer Gemengelage nehme mit 200-300% der Tagesdosis, dann wird das also Roulette, ja? Und nicht zu empfehlen ist Roulette.
Schon erstaunlich, dass man sich sagt. Also in der Apotheke hat man ja zumindest immer noch so ein bisschen die Kontrolle, dass die Apothekerin sagt, also die würde einem ja noch irgendwie Tipps geben und auf eine Dosierung hinweisen. Das ist natürlich in so einem Drogerieregal, da ist ja allem Tür und Tor geöffnet. Da sagt ja keiner was, das kann ich einfach kaufen und dann.
Also die beste und die ehrlichste Antwort kriegt man von einem Ernährungsmediziner, der die Produkte nicht verkauft.
Ja.
Und nun ist es, ich will jetzt keinem Apotheker was vorwerfen, aber er verkauft es auch.
Ja, aber das machen die nicht sehr, also das machen die nicht offensiv.
Nee, machen sie nicht.
Noch nie passiert.
Das also unsere Apotheker sind da sehr zurückhaltend, das stimmt, da hast du völlig recht. Aber am Ende bleibt halt das Geld von dem Produkt. Also wenn der Apotheker sagt, nee, das würde ich nicht nehmen, das brauchen Sie nicht, oder fragen Sie erst Ihren Arzt, dann hört ich das richtig seriös. Ja? Kommen Sie wieder, wenn Sie, ja, weißt du?
Ja, so.
Okay. Aber naja.
Also. Aber diese Dinge stehen natürlich auch, also oder zum Beispiel irgendwelche heiße Zitrone gibt es dann irgendwie und dann noch mit zugesetzt, weiß ich nicht, Vitamin irgendwas. Das steht ja schon so, dass ich es mir selber nehmen kann.
Ja.
Aber es ist anders als in der Drogerie, finde ich.
Ja, natürlich.
Da ist es noch viel, viel verfügbarer.
Alles. Richtig. Wir haben bei Drogerie zum Beispiel bei diesen Brausetabletten haben wir häufig auch noch sehr viel Salz mit dabei. Mhm. Also das kann auch noch blutdrucksteigernd wirken. Ja, dass jetzt nicht falsch rüberkommt mit dem Apotheker. Ich habe nein, wirklich. Ganz uns hören auch viele Apotheker zu.
Ja.
Ich bin ein großer Fan von Apotheken und ich setze mich auch dafür ein, dass sie bleiben. Mhm. Sie stehen ja alle unter Druck und immer mehr Apotheken schließen. Ich wollte das jetzt keinem Apotheker, weil es mir jetzt bewusst, weil das kann missverstanden werden, es ist keinem Apotheker unterstellen, dass es, aber es ist halt so, da gibt es so viel zu wissen und das ist ein ernährungsmedizinisches Fach und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Apotheker unsicher ist in Bezug auf die gesundheitliche Auswirkung und deshalb rate ich auch, lieben Apothekern, euch, wenn ihr klare Indikationen habt, wie bei der Makuladegeneration, bei den Präparaten, das ist eine ganz klare Sache. Oder beim Hautkrebs, das ist auch eine ganz klare Präparate, dann macht das. Wenn ihr euch unsicher seid, schickt die Patienten zum Ernährungsmediziner, lasst es messen und dann kommen sie mit dem Befund zu euch und ihr empfehlt ein Präparat. So sollte es sein.
Schickt sie erstmal zu mir.
Ja.
Und ja, dann könnt ihr euer Geschäft machen.
Dann könnt ihr euer Geschäft.
Genau, okay. Also, es bleibt.
Jetzt hast du mich aber durchschaut.
Ja. Es bleibt, man sollte das alles mit Vorsicht genießen.
Ja, sehr.
Dann habe ich das ja bisher ziemlich richtig gemacht. Viele andere auch, aber ich sehe halt schon, dass, also vor allem sehe ich in den sozialen Medien, was da alles beworben wird, was ja. man mal alles nehmen soll. Und
das ist die größte Gefahr.
Da haben wir ja sowieso unsere Grundskepsis, ja. wir beide.
Ja, ja, ja.
Also
ja.
das, dem glauben wir immer nicht so.
Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoc davon hält.
Du hast erzählt von einer Studie, die du mitgebracht hast.
Ja, also das passt auch nochmal super zu Nahrungsergänzungsmitteln und es passt nochmal super zu Kurkuma. Mhm. Und das ist in einer Zeitschrift für Augenheilkunde veröffentlicht worden. Und da konnte man feststellen, dass offenbar Nahrungsergänzungsmittel mit Kurkuma die Netzhaut schützen, ne? Weil wir auch wissen, dass es einen antioxidativen Effekt hat. Das kann dabei eine Rolle spielen. Und in der ayurvedischen Heilkunde wird es ja auch eingesetzt. Und dort hat man geschaut, bei fast 70.000 Teilnehmern, wie war das? Welche Form oder wie häufig hatten sie die Makuladegeneration mit dem Risiko für die Erblindung? Da konnte man feststellen, dass die Makuladegeneration, die Erblindung, seltener eintraf bei Menschen, die Kurkuma zu sich genommen haben. Aber es bleibt dann immer auch die Frage, wie ich es vorhin auch gesagt habe, der Dosierung. Mhm. Nicht überdosieren, weil das mag die Leber nicht so gerne. Und man muss das auch nochmal weiter nachverfolgen. Aber ich finde das total interessant, weil wir auch wissen, dass die Art und Weise der Ernährung die Augengesundheit stark beeinflusst. Ja? Und das Antientzündliche kann schon ein Faktor dabei sein. Wir wissen auch, dass zum Beispiel Diabetiker, die ja Netzhautschädigungen haben, nicht nur durchs Essen einen besseren Blutzuckerwert bekommen können, sondern auch die Auswahl, also wenn sie mediterran sich ernähren, dann wird nicht nur der Blutzucker besser, sondern auch mal die Augengesundheit besser. Das heißt, wir werden, so die aktuelle Stellung der Wissenschaft, wir werden mit einer gesunden, pflanzenbasierten, ja, artgerechten Ernährung länger unser Augenlicht behalten. Und ein Element scheint auch Kurkuma dabei zu spielen. Aber ich würde sagen, darauf achten, es nicht übertreiben. Auch da hilft nicht viel, hilft viel. Sonst kann man eben Schaden zufügen. Aber das ist auch eine Indikation, wo ich sagen würde, auch bei Autoimmunerkrankungen kann man Kurkuma nehmen, weil es eben einen antioxidativen Aspekt hat. Ich würde das immer mal auch bei Gelenkbeschwerden auch immer mal mit ins Kalkül ziehen. Und wir empfehlen das auch, aber immer mit der Maßgabe nicht übertreiben.
Gut, nicht übertreiben.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Jetzt haben wir eure Fragen wieder und Matthias hat Antworten für euch. Wir fangen an mit Kerstin. Kerstin hat geschrieben, wir essen fast täglich Beerenfrüchte. Leider wird davor gewarnt, diese roh zu verzehren, weil die Beeren mit Noroviren oder Hepatitis A-Viren belastet sein können. Es wird nun empfohlen, die Beeren abzukochen. Ich weiß jetzt nicht, woher Kerstin diese Empfehlungen hat, aber das sei mal dahingestellt. Ihre Frage ist deshalb, wenn man sie abkocht, gehen viele wertvolle Inhaltsstoffe verloren. Und wenn sie roh gegessen werden, geht man das Risiko ein, sich diese Viren einzufangen. Was empfehlen Sie, welche die beste bzw. gesündeste Zubereitung ist? Und noch ein Nachsatz. Kulturheidelbeeren haben oftmals am Stielansatz Schimmelbefall, egal ob frisch oder TK. Wie geht man dagegen vor, um nicht jede einzelne Beere in die Hand nehmen und betrachten zu müssen? Oder ist da generell der Verzicht darauf einfach besser als diese Superfoods mit Viren, Pestiziden und Schimmel?
Also ich mache das so, ich gucke mir also die Beeren, also wenn ich sie kaufe, lege ich die Beeren frei auf ein kleines Tablett, wo sie alle frei liegen können und ich gucke sie mir alle an. Also weil eben diese Ansatzstellen mit diesem weißlichen Schimmel, die werden aussortiert. Am besten frisch essen, dann haben die das meistens nicht. Aber man hat sehr schnell einen Überblick, ob da überhaupt eine einzige bei ist und ob die richtig gut sind.
Wäschst du die?
Ja.
Wäschst du Blaubeeren?
Ja, ich wasche sie immer. Auch Tiefkühlware, frische Ware, immer waschen, immer waschen, das ist wichtig.
Ja.
Die Sorge jetzt um Norovirus hätte ich nicht. Es gab mal so einzelne Ausbrüche, besonders in sozialen Einrichtungen. Das muss man nicht fürchten, wenn man es abspült, gut und gründlich abspülen. Mhm. Sowohl die TK-Ware als auch die frische.
Du spülst TK-Ware ab?
Ja, auch.
Ja?
Unbedingt, ja.
Okay.
Genau. TK-Ware ist ja frisch eingefroren.
Ja, ja, klar.
Und muss
ich habe gedacht, die Kälte, die bringt die Viren um.
Leider nicht. Und die nicht? Bakterien leider auch nicht.
Schade.
Ja, schade, ne? Ja. Mhm. Nee, also die überstehen sogar tiefste Temperaturen. Deshalb alles abwaschen abwaschen bitte erst kurz vor der Benutzung, weil sonst sind sie ja nass und dann schimmeln sie noch schneller.
Aber soll man sie dann lieber frisch essen?
Ja, das ist natürlich das Beste. Je frischer, desto besser, weil durch die Lagerung verlieren sie auch.
Nee, ich meine jetzt lieber frischer als TK-Früchte.
Ja, ich finde, es schmeckt anders.
Ich finde auch, es schmeckt anders. Es
schmeckt besser, ja. Ja. Aber ist es okay? Im Winter haben wir ja gar keine Wahl häufig.
Naja, heutzutage hat man ja immer die Wahl. Also,
ja, hat man,
Also gerade Heidelbeeren gab es natürlich auch im Winter. Und jetzt es dauert ein bisschen, bis es die heimischen gibt. Aber das ist ja schon sowas, was ein Ganzjahresprodukt ist, wie eine Banane.
Ja, weil sie teilweise auch eben aus Portugal kommen.
Ja,
und,
oder aus, keine Ahnung, wo sonst.
Ja, wenn sie mir weiter als Portugal, dann kaufe ich sie nicht.
Okay.
Ist mir einfach zu weit und das finde ich auch unökologisch, durch die Gegend zu fliegen. Ja. Also, waschen, keine Sorge. Und aussortieren, wenn die schon ein, zwei Tage sind. Gucken, ist irgendwas da vielleicht verdächtig, ein bisschen weich, raussortieren. Die Mühe mache ich mir. Und ansonsten braucht man aber keine Sorge zu haben vor Hepatitis A. Wer jünger ist, dem macht Hepatitis A sowieso nicht viel aus. Und wer älter ist, ja, viele haben es ja auch schon gehabt. Aber das sind eher selten. Mhm. Und abkochen kann man, ja. Das wäre dann für Einrichtungen wie Kantinen, Kitas und Pflegeheime. Oder besonders empfindliche Gruppen, wie jetzt zum Beispiel Immungeschwächte, ne? Mhm. Da kann man das empfehlen, ja.
Dann hat uns Christopher geschrieben. Christopher schreibt, gibt es Gründe dafür, sich Low Carb zu ernähren, wenn man nicht übergewichtig ist? Und hat die Kohlenhydratmenge auch Auswirkungen auf andere Aspekte außer das Gewicht, wie zum Beispiel Entzündungen oder die Darmgesundheit? Oder anders gefragt, kann ich bei Normalgewicht auch mehr Kohlenhydrate essen, solange diese komplex sind und der Rest der Ernährung, die Gemüsemenge, die Ballaststoffe etc. stimmt?
Die Kurzversion meiner Antwort ist ja.
Okay.
Also, ja, genau. Es kommt also weniger auf Low Carb drauf an, als vielmehr welche Carbs. Mhm. Und das hat Christopher sehr gut zusammengefasst. Gemüsemenge, Ballaststoffe, Vollkorn, dann bitte darf es auch mehr Carb sein. Das Gleiche, übrigens, es ist immer die Frage, wir sind ja weg von dieser Schablonisierung von High Protein und so weiter, Low Carb, Low, High Carb. Es kommt darauf an, welche Carbs, ja, also die ballaststoffreichen, die unverarbeiteten Gemüse. Diese Carbs kannst du essen, bei Gemüse sogar so viel du willst. Da gibt es kein Limit nach oben. Bei den Eiweißen ist es auch das Gleiche, ja. Also wenn du viel Fleisch isst, bitte nicht. Das lieber runterregulieren und pflanzliche Eiweiße hochregulieren. Also das ist genau richtig. Nicht nach Carb, sondern das, was drin ist, komplexe Kohlenhydrate. Gerade für Normalgewichtige muss Christopher sich keine Sorgen machen.
Dann hat uns Nadine geschrieben, solange ich denken kann, habe ich immer schon Probleme mit einem Blähbauch. Er ist nicht schmerzhaft, sondern einfach rund und dick, sodass ich meine Hose fast nicht zubekomme, was mich unglaublich stört und auch einschränkt. Ich habe 3 Kinder, das dritte wird aktuell noch gestillt. Ich bewege mich jeden Tag. Sport gehört zu meinem Leben. Kraftsport, Yoga, Pilates, Cardio, lange flotte Spaziergänge. Ich bin 1,63 groß und wiege 59 Kilo. Ich habe mich sehr viel mit ausgewogener, vollwertiger Ernährung beschäftigt und ernähre mich auch seit 7 Jahren vegetarisch. Meine Portionen sind tatsächlich nicht klein, mein Hunger ist gut. Auf meinem Speiseplan stehen täglich Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Saaten. Nach dem Aufstehen trinke ich direkt einen halben Liter warmes Wasser. Mein Frühstück ist meist ein Porridge. Wenn ich frühstücke, ich trinke 2 bis 3 Tassen Kaffee am Tag mit einem Schuss Hafermilch, ansonsten größtenteils Wasser. Ich esse sehr viel Gemüse, Weißmehl selten. Ich mag gern Süßes, versuche es aber gesünder zu gestalten. Süßigkeiten backe ich selber mit Dattelzucker, versuche aber auch hier weniger zu essen. Ärztlich habe ich schon alle Unverträglichkeiten abklären lassen, es kam nichts dabei raus. Magen-Darm-Spiegelung unauffällig. Darmmikrobiom super, auch meine Blutwerte sind immer gut. ich supplementiere jetzt in der Stillzeit ein Produkt, ansonsten hochwertiges Omega-3-Öl und Vitamin D. Jetzt habe ich gelesen, dass es eventuell daran liegen könnte, dass ich mich in Anführungszeichen gesund, zu gesund ernähre. Wie sehen Sie das?
Nein, also zu gesund wäre dann quasi wie Naturvölker sich zu ernähren und das ist kann man nicht. Man kann sich nicht zu gesund ernähren. Sogar Naturvölker essen doppelt so viel Ballaststoffe wie wir und haben auch keine Probleme. Hier muss man gucken. Ne? Sie sagt ja, dass sie einen Blähbauch hat. So, Blähbauch ist erstmal nur ein Symptom und gemacht wurde, wenn ich das richtig erkläre, es wurden alle Unverträglichkeiten abgeklärt. Aber die Frage ist, ist denn eine Dünndarmfehlbesiedlung abgeklärt worden? Es wird hier nicht ganz deutlich. Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, ist das gemacht werden? Das nochmal nachfragen, ob das wirklich gemacht wurde. Weil das häufig, also eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, wenn die Patienten zu uns kommen, ins Medikum Hamburg, dann das, meistens ist es nicht gemacht worden. Ne? Also Darmspiegelung ist ja schon mal in Ordnung. Darmmikrobiom, super, das machen wir nur in Einzelfällen, weil das eigentlich dafür keine Klärung bietet. Kostet nur Geld in den meisten Fällen. Und deshalb glaube ich, dass hier Diagnostiklücken gemacht sind. Aber beim Thema Blähbauch ist es halt einmal wichtig, ein Ernährungstagebuch zu gucken, zu führen und wann habe ich besonders viel Blähbauch. Blähbauch kann entstehen zum Beispiel, dass man viel Luft schluckt. Wir schlucken 2 Liter Luft am Tag. Und wenn man zum Beispiel isst und spricht dabei, dann schluckt man noch viel mehr. Dann haben wir noch einen größeren Blähbauch. Wichtig ist ausreichend trinken. Ruhig essen, gut kauen, das vermindert auch die Blasenbildung. Nun ist sie Mutter und wir wissen ganz genau, wie nervig Kinder sein können. Ich weiß das auch und so ein Haushalt am Hals. Ne? So, Ballaststoffe. Ich würde tatsächlich mal die Ballaststoffmenge messen. Einfach deswegen, weil entweder sind sie viel, viel zu hoch oder sie sind immer noch zu niedrig. Aber hier, also erstmal gucken, sind wirklich alle Unverträglichkeiten abgeklärt worden, das, was ich gerade gesagt habe. Und einmal schauen, wie sieht es mit der Ballaststoffmenge aus? Esse ich vielleicht zu viele Zuckerarten? Das kann sein. Habe ich vielleicht ein Reizdarmsyndrom? Esse ich vielleicht durch das Gemüse auch bestimmte, ja, blähende Substanzen? Das kann durchaus sein. Manche Menschen sind da empfindlich, dann empfiehlt man zum Beispiel die FODMAP-Ernährung. Also, was gibt es zu tun? Einmal die Unverträglichkeiten komplettieren, dann würde ich eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin aufsuchen und das abklären lassen mit dem Ernährungstagebuch, bei dem ich gleichzeitig aufschreibe, was ich esse und ob ich Symptome habe und welche Symptome ich habe. Daraus lesen wir manchmal schon die Ursache und können sagen, okay, dann lässt du das und das und das weg. In der Konstellation ist das nicht gut. Oder man macht eine Auslassernährung, wo man bestimmte blähende, traditionell blähende Sachen weglässt. Das ist ganz figulinsch. Da muss man aber betreut werden bei. Das ist die FODMAP-Ernährung und baut das dann Stück für Stück wieder auf. Also die gute Botschaft ist, Nadine, du musst nicht leiden und du kannst ergänzend auch mal deine Ernährung in die MyFoodDoctor-App eingeben und misst da mal die Ballaststoffmenge. Du kannst auch das Tagebuch exportieren in deine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, wo man dir dann helfen wird. Wenn keine Schwerpunktpraxis in der Nähe ist, das ist ja manchmal so, dann können wir sowas auch online betreuen, wenn diese Untersuchungen gemacht sind und einfach einen Online-Termin machen. Wir machen den Antrag auch bei der Krankenkasse. Aber hier würde ich nicht weiterleiden. Also das nervt ja, das ist ein ganz häufiges Problem.
Okay. Ja, vielen Dank, Matthias.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Dann hätte ich natürlich gerne von dir noch ein schönes Rezept.
Jetzt müssen wir noch was kochen, ne? Ja, genau. Also wir haben ja heute das Thema Nahrungsergänzungsmittel und der Tenor war ja, eigentlich brauchen wir sie nicht, nur wenn wir einen Mangel nachweisen oder eine Erkrankung haben, die davon profitiert. Ne? Und das ist dann aber eine fachliche Frage und keine Frage von Influencern und Werbung. Aus dem Grund haben wir die 28 Tage Power-Nährstoffkur entwickelt, um einmal zu zeigen, dass es geht, sich mit Ernährung ausreichend zu ernähren. Und da hier, guck mal.
Herrlich.
Ein Vitello Tonato mit Rote-Bete-Salat. Ja. Es sieht aus tatsächlich wie, beschreib mal, wie, für wie den es nicht sehen kann.
Ja, wie gemalt. Also ja. Es sieht aus, wie ein Vitello aussehen sollte, wenn es serviert wird.
Ja.
Wobei die Portion sogar relativ groß ist für einen alleine. Vielleicht ist das die Platte für den ganzen Tisch.
Das denke ich auch. Hier haben wir noch anti-entzündliche Kapern. Übrigens, das ist etwas, muss ich sagen, wo ich also auch den Südländern sehr dankbar bin dafür. Das ist wirklich eine große Bereicherung. Ich mag sie, esse sie viel zu selten, habe sie viel zu wenig auf dem Teller, weil sie sind anti-entzündlich wirksam. Sie sind tatsächlich ein Longevity-Präparat, möchte ich das jetzt mal so nennen, aus dem Süden. Kann ich nur empfehlen. So ähnlich wie Granatapfelkerne zum Beispiel. Granatapfelkerne und die Kapern sind einfach super. Immer mal wieder, ich denke immer dran, wenn ich sie esse, das musst du eigentlich häufiger machen. Also das ist ganz toll. Anti-entzündlich wirksam. Hier haben wir noch ein Sardellenfilets mit dabei. Und Kapernäpfel, bisschen Birne, Walnussessig, Olivenessig mit dabei. Lecker. Und ein bisschen... Und ein bisschen Kalbsstafel.
Kalbstafelspitz.
Ja, so, genau. So, und natürlich Rote Beete, das ist der Hauptbestandteil dabei. Ne? 400 Gramm und super, darum geht es. Die Rote Beete ist auch ehrlich gesagt, früher war es auch sowas, was ich nicht so gerne mochte. Ich bin mega Fan davon.
Ich total, aber in Österreich gehörte das immer schon zum Wirtshaussalat. Also das ist immer dieser bunte Salat aus roter Beete, Gurkensalat, grüne Bohnen, in Österreich Fisolen, Kartoffelsalat, grüner Salat und Krautsalat. Ja. Also die alle gab es immer auf einem Teller und das gab es quasi zu jedem Gericht und das ist immer noch so. Ich war gerade wieder in Österreich im Wirtshaus, in einem sehr schönen Wirtshaus auf dem Land. Und die haben wunderbaren Salatteller dazu. Und das gab es einfach wirklich zu jedem Gericht. Bis auf den Grillteller, da gab es Grillgemüse, was auch sehr lecker war.
Die Österreicher sind ja auf dem Weg zur mediterranen Ernährung. Ja, wir sind näher auf dran. Ihr seid näher dran einfach, ne? Genau.
Das sehr schönes auch. Rezept, weil ich esse wirklich gerne Vitello Tonato. Es ist immer relativ teuer im Restaurant, deshalb... Und es ist mir dann als Vorspeise immer zu viel. Aha. Also wenn ich es teilen kann, esse ich sehr gerne. Ja. Ich würde es aber gerne mal, wenn ich Gäste habe, zu Hause machen. Und das Rezept passt perfekt.
Ich finde, das kann man auch als Hauptgericht machen, oder?
Ja, aber natürlich kann man das auch. Aber ich finde, so als kleine Portion vorweg ist das auch schön.
Ja, für Gäste, ne? Weil es schon vorbereitet ist.
Ja, weil es vorbereitet ist. Das finde ich immer sehr praktisch. Also sehr schön.
Du sagst mir, wie es dir geschmeckt hat.
Ja, also, ich schicke dir ja meistens per WhatsApp mal ein Foto.
Das macht sie und bisher warst du immer begeistert. Ne?
Ja, meine Fotos sind meistens nicht ganz so professionell und manchmal sieht es auch nicht ganz so schön aus, wie vom Food-Fotografen fotografiert, aber der Geschmack haut eigentlich immer hin.
Ich dachte, Journalisten können fotografieren.
Ja, aber du musst ja dann das schon noch. Also ja, ich muss ja
Food-Fotografie ist ja was ganz anderes.
Ist wahnsinnig kompliziert und ich arbeite ja nicht mit Glycerin und sonstigen Sachen, um das schön zu machen, sondern ich will es ja essen.
Es sollte aber auch nicht ganz ernst gemeint.
Ja, genau. Okay, Journalisten müssen auch nicht alles können, aber immerhin kann ich ein bisschen kochen.
Das kannst du.
Also, herzlichen Dank. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, dann guckt auf den gängigen Plattformen und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, und wenn euch das noch nicht gereicht habt, der kostenlose Newsletter bei der myfooddoctor.de. Die App ist übrigens mittlerweile in Deutschland als Präventivleistung gelistet. Man kann die Kosten von der Kasse zurückbekommen. Und schaut mal in die aktuelle Ist dich gesund? Mit 9 tollen Patientenfällen und falls wir uns mal wieder persönlich treffen können wollen, der Kartenvorverkauf für Wien und Hamburg in 2027 Februar hat gerade begonnen. Vielleicht sehen wir uns daher. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.